Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
So, liebe Leute, ich glaube, es gibt ein bisschen was zu besprechen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Es ist in dieser Woche Episode 382 und wir sprechen unter anderem über die erfolgreiche Qualifikation für die Olympischen Spiele der deutschen Handballfrauen. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft von Markus Gaugisch. Darüber habe ich gesprochen mit Moritz Löhr vom SID. Ich habe mit den beiden Spielerinnen Xenia Smietz und Maike Schmelzer gesprochen und eben auch mit dem Bundestrainer und im Interview der Woche begrüße ich Jörg Lühn. Er hat ein tolles Buch geschrieben über die Schweden des THW Kiel. Das hört ja dann zum Ende hin. Und es gibt natürlich auch jede Menge zu diskutieren, was das DHB-Pokalfinal Four in Köln angeht. Und darüber spreche ich mit Lukas Reinicke von der Volksstimme aus Magdeburg. Hallo Lukas.
Hallo Sascha.
Du hast dir Zeit genommen im wahrsten Sinne des Wortes bis extra runter von der Autobahn. Das haben wir jetzt ganz spontan gemacht. Man muss ja auch erstmal abwarten, wer gewinnt denn überhaupt diesen DHB-Pokal. Aber ganz ehrlich, irgendwie könnte man jetzt im Nachhinein sagen, es war ja absehbar.
Auf jeden Fall. Also das war ja der Titel, nachdem der SC Magdeburg gelächzt hat, nachdem sie jetzt zweimal in Folge das Finale verloren hatten. Das war der Titel, den sie jetzt unbedingt haben wollten. Und das Wort endlich war, glaube ich, so das Häufigste, was ich gestern in der Mixzone gehört habe. Endlich haben wir diesen Pokal.
Sie haben ihn zuletzt gewonnen 2016. Das war damals der erste Titel, den Bennett Wiegert mit dem SCM geholt hat. Und in den vergangenen Jahren ist es ja so gewesen, dass sie immer um alle Titel mitgespielt haben. Und sie haben auch sehr, sehr viele gewonnen. Also das ist wirklich phänomenal. Aber was ich eigentlich meinte mit, es war absehbar, wenn man sich jetzt die Ergebnisse anschaut und wie sie gespielt haben, insbesondere dann im Finale, die MT Melsung mit 11 Toren von der Platte geschossen, das ist schon unglaublich. Aber lass uns zunächst mal bei diesem Halbfinale bleiben, beziehungsweise darauf zu sprechen kommen, gegen die Füchse Berlin. Die haben einfach gar kein Gegentor kassiert zu Beginn.
Nee, also die erste 10, 15 Minuten, die waren wie von anderem Stern. Die haben die Füchse überrannt. Da war Power drin, alles. Also man hatte das Gefühl, es war nach diesen schwierigen letzten Tagen so eine Art Trotzreaktion oder so nach dem Motto, jetzt erst recht. Und auch wenn die Füchse nochmal rangekommen sind, man hatte gleich das Gefühl, das geht hier heute gut aus für den SCM.
Wir sprechen nachher noch darüber, was du gerade so ein bisschen angedeutet hast. Natürlich die Situation um Nicola Portner, das ist ja ganz logisch. Und diese Woche übrigens nicht Thema, ist der wahrscheinlich schon im Sommer anstehende Wechsel von Juri Knorr von den Rhein-Neckar-Löwen nach Dänemark. Da gucken wir mal, wann ich die Gelegenheit habe, da ein bisschen ausführlicher drüber zu plaudern. Wahrscheinlich dann ja mit Marc Stevermüher vom Mannheimer Morgen, soll aber heute nicht unser Thema sein. Ja, du hast es gerade gesagt, sie haben so eine Art Trotzreaktion gezeigt dann gegen die Füchse, aber die Erwartungshaltung vorher ist ja klar, man erwartet eine enge Kiste, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen, aber du hast ja auch gesagt, du hattest irgendwie nie das Gefühl, dass der SCM das Spiel verlieren könnte.
Nee, also es war einfach irgendwie nicht das Gefühl da, dass das Spiel kippen könnte, auch als die Füchse rangekommen sind. Sie hatten ja dann die große Chance, mit Matthias Gitzel zum 10-10 zu stellen, aber da war Hernandez dann zur Stelle und dann hat man einfach dieses Gefühl, das kann nicht schief gehen und so war es dann am Ende ja auch.
Da ist der Torhüter natürlich unglaublich wichtig und Hernandez hat sowieso ein super Wochenende hingelegt. Aber was mir auch aufgefallen ist, ich habe ja nichts gesehen, ich habe aber sehr, sehr viel gelesen und mit dem einen oder anderen auch kurz gesprochen. Diese Souveränität, die der SCM in dem Spiel auch wieder auf die Platte gelegt hat, das beeindruckt mich immer wieder. Ich will aber nicht zu sehr über dieses Halbfinale sprechen, ich möchte natürlich auch noch über das andere Halbfinale sprechen, was du dir auch angesehen hast, zwischen der SG Flensburg-Handewitt und der MT Melsung. Hinterher haben mir viele Leute geschrieben, was war das denn bitte für eine Leistung der Flensburger? Das kann nicht sein, dass die so auftreten. Sie haben ja schon vor einem Jahr im Halbfinale eine absolut desaströse Leistung auf die Platte gelegt und das mündete dann in der Entlassung von Mike Machulla. Jetzt muss Nikola Krieger, glaube ich, nicht um seinen Job fürchten, aber trotzdem, wie haben sich die Flensburger da präsentiert?
Ja, das war auf jeden Fall katastrophal. Also vor allem nach dem letzten Jahr hätte man nicht erwartet, dass die nochmal so eine Nichtleistung bringen, aber das war zwischenzeitlich ganz gruselig anzuschauen und auf jeden Fall nicht dieser Mannschaft würdig. Die kann viel, viel besser spielen.
Oh, das hört sich aber echt hart an. Was haben sie denn so schlecht gemacht?
Ja, man kann es gar nicht so richtig in Worte beschreiben. Also es war einfach, man hatte das Gefühl, sie waren nicht bereit für dieses Spiel oder jetzt in dem Moment da zu sein, wenn es drauf ankommt. Ja, es war einfach alles irgendwie nicht so ineinander gegriffen und ja, das hat Melsung dann ausgenutzt und hat das Spiel dann am Ende auch verdient gewonnen.
Das heißt, es war eher eine schlechte Leistung der Flensburger, die Melsung ins Finale gebracht hat, als die eigene Stärke der Hessen?
So würde ich das jetzt nicht sagen, weil um in einem Halbfinale zu gewinnen, muss man natürlich auch eine gewisse Leistung bringen und das hat Melsung auf jeden Fall abgerufen und dann hat das halt alles zusammengespielt, aber es war jetzt nicht so, dass die Melsunger nur davon profitiert haben, dass Flensburg so schlecht gespielt hat.
Hast du vor dem Endspiel den Melsungern eine Überraschung zugetraut? Ich meinte, sie hatten ja zuletzt in der Liga gegen Flensburg zu Hause auch schon unentschieden gespielt. Jetzt haben sie dann eben Flensburg im Halbfinale geschlagen. Dann könnte man ja denken, gut, wenn die einen super Tag haben, dann können sie den SCM so richtig ärgern, weil der Druck, der war ja ganz klar beim SC Magdeburg, der haushohe Favorit, alle haben erwartet, dass sie den Titel holen. Das ist ja eigentlich eine super Chance für eine Außenseiter, da kann man befreit aufspielen. Was war dein Gedanke vor dem Endspiel?
Für mich stand das eigentlich nicht zur Diskussion. Nach dem Halbfinale war ich mir sehr sicher, dass Magdeburg das jetzt ziehen wird, sich den Pokal holen wird und da habe ich nicht wirklich an eine Überraschung von Melsung geglaubt und wurde ja dann am Ende auch bestätigt, auch wenn es 40 Minuten relativ ausgeglichen war.
Erklär mir bitte nochmal, warum du eigentlich nicht daran geglaubt hast, dass Melsung was reißen kann in diesem Spiel.
Ich habe es ja schon angedeutet, es war einfach dieser Wille beim SCM endlich den DRB-Pokal mal wieder zu holen. Das war der letzte Titel, der den Spielern sozusagen gefehlt hat. Sie haben alles andere gewonnen, Champions League, Meisterschaft. Aber der DRB-Pokal hat ihnen noch so ein bisschen gefehlt und man hatte einfach das Gefühl, sie wollen ihn jetzt unbedingt haben, um ihre Titelsammlung zu vervollständigen.
Und das hat halt auch geklappt mit einer ja am Ende sensationellen Leistung. Ich habe zwischendurch natürlich nur schauen können, wie entwickelt sich das Ergebnis, wie war denn generell der Spielverlauf, weil du ja gerade auch gesagt hast, bis zur 40. war es einigermaßen okay, also ausgeglichen.
Also Magdeburg hat ja eigentlich immer vorgelegt, Melsung konnte man nachziehen, dann zu Beginn der zweiten Halbzeit waren es dann auch mal 3-4 Tore, aber dann so ab der 40. Minute ist Magdeburg halt einfach eiskalt davongezogen, auch weil Sergio Hernandez wieder hinten das Tor vernagelt hat und eine Parade nach der anderen gezeigt hat und so waren es dann am Ende 11 Tore Unterschied.
Hernandez hast du jetzt angesprochen, haben wir eben schon so ein bisschen angedeutet, dass er ein ganz, ganz wichtiger Faktor war. Hast du ihm diese Leistung zugetraut? Weil ich meine, er ist ja gefühlt eigentlich so ein bisschen die Nummer 2 hinter Nicola Portner.
Ich habe ihm das auf jeden Fall zugetraut, weil auch in den letzten Wochen er immer vermehrt schon zum Einsatz kam und auch überzeugt hat. Und deswegen war ich davon jetzt nicht überrascht, dass er da so eine Leistung abruft. Dass er die natürlich zweimal in einem Wochenende abruft und so eine Leistung mit dahin legt, das ist natürlich dann schon was Besonderes.
Ich muss jetzt gerade nochmal auf die Zahlen schauen und sehe, ein ganz wichtiger Faktor war natürlich auch Lukas Mertens im Endspiel 7 Treffer bei 7 Versuchen.
Auf jeden Fall. Er konnte sich am Halbfinale ein bisschen ausruhen, sag ich mal. Da hat ja Matthias Muschel gespielt, was dann ja auch wieder den breiten Kader des SC Magdeburg zeigt, dass sie quasi auf einigen Positionen in einem Spiel mit der Besetzung spielen und dann im Finale mit einer anderen Besetzung. Dadurch müssen die Spieler auch nur ein Spiel am Wochenende spielen, während vielleicht bei Melsungen die Spieler weitestgehend 2 Spiele gemacht haben, was dann natürlich vielleicht am Ende auch den Unterschied gemacht hat.
Ist ja schon erstaunlich. Ich habe ja gerade auch mal die Seite von Handballytics aufgeschlagen. Da sind wieder tolle Statistiken zu diesem Endspiel. Schönen Gruß an der Stelle an Julian Rucks, der sich die Arbeit immer macht. Und das ist relativ eindeutig. Egal, welche Statistik du dir anschaust, und das spiegelt wahrscheinlich dann auch den Spielverlauf schlussendlich wieder, der SCM liegt in allen Bereichen vorne. Torhüterparaden, Ballverluste, ja gut, die waren noch einigermaßen ausgeglichen, aber trotzdem, 7-Meter-Quote war besser. Die Feldwurfquote 76,5% beim SC Magdeburg, 44,4% bei der MT Melsung. Also ich meine, das kommt auch noch dazu, die machen offensiv kaum Fehler. Das beeindruckt mich immer wieder. Wie empfindest du das?
Das ist schon echt phänomenal. Also wenn die in Richtung Tor springen, dann ist man eigentlich schon dazu geneigt, umzudrehen und den Strich auf den Zettel zu machen, dass der Ball drin ist, weil diese Effektivität vom gegnerischen Tor, auch vor allem der Außenspieler, wir haben Lukas Mertens angesprochen, aber auch Tim Hornke, der ja seit Wochen auf der anderen Seite nahezu fehlerfrei spielt, was die Torwürfe angeht, das ist atemberaubend.
Man sieht es übrigens auch ganz interessant an der Wurfdistanz im Durchschnitt. Die liegt beim SC Magdeburg bei 7 Metern. Ich meine, wenn du immer von da abschließt, dann ist natürlich auch die Chance relativ groß, dass du am Ende auch erfolgreich bist. Und ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Deswegen toll, dass es diese Seite gibt. Also nochmal der Hinweis, schaut da auch gerne rein auf Handballytics. Da gibt es immer interessante Zahlen und Daten zu sehen. Ja, was bedeutet denn dieser Titel insgesamt jetzt für den SC Magdeburg? Du hast ja schon angesprochen, es ist quasi jetzt ich will nicht sagen eine komplett neue Spielergeneration, die diesen DHB-Pokal dann auch gewonnen hat, weil einige waren ja auch schon mit dabei, wenn auch wenige 2016, Michael Darmgard jetzt beispielsweise und Matthias Muschel natürlich auch, aber es sind viele neue, denen hat dieser Titel noch gefehlt. Du hast gesagt, sie haben die Champions League gewonnen, sie haben die Meisterschaft gewonnen, aber sie haben auch den Super Globe gewonnen, sie haben natürlich auch die European League gewonnen, also alle diese Spieler haben jetzt gefühlt alle nationalen Titel oder auch internationalen, zumindest auf Clubebene, gewinnen können. Ich glaube, der Supercup fehlt noch, ne?
Der Supercup fehlt noch. Für den haben sie sich jetzt mit dem Sieg qualifiziert. Mal schauen, ob der kommt. Aber vorher haben sie natürlich noch ein ganz großes Ziel. Sie haben das große Ziel, diese historische Saison mit 4 Titeln vor Augen. Bundesliga stehen sie ganz gut da und auch in der Champions League haben sie auf jeden Fall ja noch die Chancen, gegen Kielce dann ins Final Four einzuziehen.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie das Duell mit den Polen ausgehen wird. Da haben wir ja in der vergangenen Ausgabe schon ein bisschen drauf vorausgeschaut und ich glaube, das wird ein absoluter Kracher zwischen diesen beiden Mannschaften. Und da kommen wir dann wieder zu der Torhüter-Situation. Die Polen können sich auf jeden Fall auf Andreas Woll verlassen. Da wissen wir, der wird in der Regel gerade in solchen Partien seine Leistung bringen. Gerade hast du aber auch erklärt, Sergej Hernández war natürlich sehr, sehr stark. Erklär uns ein bisschen, was da eigentlich passiert ist. Viele werden es natürlich mitbekommen haben. Nikola Portner ist jetzt erstmal aus dem Trainingsbetrieb raus, wird auch wahrscheinlich, da gehe ich mal schwer von aus, Lukas, in dieser Saison kein Spiel mehr absolvieren.
Das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß nicht, wie da die genauen Abläufe sind, aber es deutet auf jeden Fall vieles darauf hin, dass Nikola Portner einige Wochen, vielleicht sogar dann bis zum Saisonende, nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Und da lastet der Druck jetzt halt auf Sergej Hernández. Und Bennett Wiegert hat es am Wochenende vorzüglich ausgedrückt. Sergej konnte machen, was er wollte, weil er wusste, er kann nicht ausgewechselt werden. Und er hat abgeliefert und ja, ist für mich dann auch völlig zu Recht der Spieler des Turniers geworden.
Wir müssen trotzdem über Nikola Portner sprechen. Da muss ich nochmal nachhaken, ist ja ganz logisch. Vielleicht kannst du allen mal erklären, was da irgendwie im Ansatz auch passiert ist, weil die absoluten Details kennen wir natürlich auch nicht. Und ich nehme an, du bist auch einigermaßen schockiert gewesen, als die Meldung kam.
Auf jeden Fall waren wir alle schockiert, vor allem so kurz vorm Final Four, denn so eine Knallermeldung, da muss man erstmal schlucken. Ja, dann haben sich ja die Ereignisse ein bisschen überschlagen. Es kam dann ja relativ schnell raus, was gefunden wurde. Es sollen ja Methamphetamine gewesen sein, was man umgangssprachlich Crystal Meth bezeichnet. Aber nur eine sehr geringe Dosis hat dann der SCM veröffentlicht. Also da wurde dann eine Impfung nach der anderen bekannt. Und dann ging es auch darum, wann wurden diese Proben genommen. Denn erst dieses nach dem BAC-Spiel wurde er getestet. Dann hieß es dann, nein, die positive Probe kam nach dem Füchse-Spiel. Und nach dem BAC-Spiel wurde er nochmal getestet, wo es dann keine Befunde gab. Also die Infos kamen sehr viele. Für mich auch überraschend, dass man da so schnell so viele Infos bekommt. Ja, und jetzt bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt.
Erstmal muss man dazu sagen, ist das natürlich ein harter Schlag für Nikola Portner persönlich. Hast du die Gelegenheit gehabt, mit ihm zu sprechen oder hat der Verein da auch irgendwie alles blockiert? Weil, kann ich natürlich nachvollziehen, jede Aussage von ihm kann in die falsche Richtung interpretiert werden, auch juristisch.
Also ich habe nicht mit ihm gesprochen. Beim ganzen SCM ist man natürlich sehr zurückhaltend, was Aussagen angeht, weil es natürlich ein laufendes Verfahren ist. Ja, deswegen mit Nico noch nicht selber gesprochen. Ich glaube, das wird auch zeitnah erstmal nicht der Fall sein, weil auch er sich natürlich genau überlegen muss, was er wann wie sagen kann, um sich dann nicht noch weiter vielleicht in die Bedrohung zu bringen.
Hat sich denn der Verein abseits der Pressemitteilung gegenüber den Medien irgendwie geäußert? Ich meine, ihr seid ja das Medium, was eigentlich am nächsten dran ist.
Also wir haben jetzt auch keine weiteren Informationen als das, was auch öffentlich ist, weil wie gesagt, es ist ein schlimmes Verfahren. Der SCM darf auch nichts sagen, ist ja auch unter anwaltlicher Beratung, ja, die überlegen sich genau, welche Worte sie da nutzen. Und auch bei den Spielern hat man am Wochenende gemerkt, natürlich wurden sie immer wieder danach so gefragt, haben das versucht, solidarisch zu beantworten, aber natürlich ohne zu viele Infos preisgeben zu wollen.
Mehr als verständlich. Ich möchte das auch nicht zu sehr bewerten. Also wir wissen nicht, hat Nikola Portner was genommen, was er nicht hätte nehmen dürfen. Es wurde halt de facto etwas nachgewiesen. Es gibt natürlich noch eine B-Probe. Weißt du, wann die B-Probe geöffnet werden soll? Ist das bekannt?
Das ist nicht bekannt. Also mir zumindest nicht, wann das geöffnet werden soll. Also das wird sicherlich noch ein paar Tage dauern und geht davon aus, dass man dann auch relativ zeitnah wieder eine Info bekommen wird. Ob das dann positiv war oder kein Befund war, da wird man sicherlich auf dem Laufen bleiben.
Es gibt übrigens zwei sehr interessante Interviews, die bei Kreisab schon veröffentlicht wurden, genau zu diesem Thema. Da ging es im Gespräch mit Simon Getzmann, dem Schweizer, um ein verunreinigtes Medikament. Der war damals mit seiner Mannschaft in Deutschland in der Vorbereitung im Trainingslager, hat sich eine Packung Medikamente gekauft und hatte zum Glück hinterher noch die Schachtel. Also dieses Interview der Woche empfehle ich euch sehr. Und Saskia Lang, die hat eine, ja, ich will nicht sagen ähnliche Erfahrung gemacht, aber bei ihr war es auch eine sehr, sehr schwierige Situation. Auch das könnt ihr in einem alten Interview der Woche sehr, sehr gerne nochmal nachhören. Also das empfehle ich euch wirklich. Ich denke, das passt sehr gut, um auch aufzuzeigen, dass es sein kann, positiv getestet zu werden, aber dennoch nicht Doping begangen zu haben. Das ist ein bisschen kurios. Vielleicht klingt das in euren Ohren, ja, ich sag mal, außergewöhnlich. Aber tatsächlich ist es ja so, dass hinterher beide wieder spielen konnten. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann bei Nicola Portner ausgeht. Aber Lukas, was ich von dir auf jeden Fall wissen möchte, ist, jetzt unabhängig davon, wie Sergio Hernández, und er hat ja großartig gespielt, an diesem Wochenende aufgetreten ist, was glaubst du, wird das insgesamt mit dieser Mannschaft machen? Vorhin hast du von einer Trotzreaktion gesprochen. Aber wie lange kann man Trotzreaktion aufrechterhalten?
Ja, das wird sich jetzt zeigen die nächsten Wochen. Aber Timo Kössling hat es auch am Wochenende schon treffend gesagt. Dieser Fall schweißt die Mannschaft noch weiter zusammen. Und das hat sie, glaube ich, dann in Köln auch gezeigt mit den Reaktionen nach dem Spiel. Michael Damgaard hat bei der Siegerehrung das Trikot von Nicola Portner getragen. Das Trikot hat das ganze Wochenende in der Kabine gehangen, hat Lukas Mertens gesagt. Also die Mannschaft hat auch so ein bisschen für Nicola Portner gespielt und sind jetzt noch nicht am Ziel und werden sicherlich auch nach den nächsten Titeln greifen und die dann auch für Nico versuchen zu holen.
Es steht ja jetzt am Wochenende wieder ein ganz, ganz großes Spiel an. Also klar, die SG Flensburg-Handewitt hat mit dem Titelrennen nichts mehr zu tun, aber es könnte das entscheidende Spiel für den SCM sein, ob sie am Ende deutscher Meister werden oder nicht.
Das sehe ich genauso. Also ich habe das auch schon vor ein paar Wochen mal gesagt, geschrieben, dass das so eigentlich das einzige letzte Spiel ist, was den SCM noch zum Stolpern bringen könnte, weil auch ohne den anderen Teams zu nahe zu treten in der aktuellen Verfassung, ich nicht sehe, dass Magdeburg an einer anderen Stelle noch Punkte liegen lassen sollte. Also wenn Magdeburg in Flensburg gewinnt, dann glaube ich, werden sie sich am Ende auch die Meisterschaft holen.
Wir wissen also dann spätestens am 19. April gegen 21.30 Uhr ein bisschen mehr. Allerdings drei Auswärtsspiele in Serie für den SCM in der Bundesliga, eben in Flensburg, dann in Lemgo und dann beim HC Erlangen. Erlangen traue ich nicht unbedingt eine Überraschung zu. Lemgo zu Hause, weiß man nie. Die können auf jeden Fall mal die Großen ärgern, haben wir zuletzt auch gesehen gegen den THW Kiel. Das war eine ganz, ganz enge Kiste. Und dazwischen, wie gesagt, liegen ja noch die Spiele im Viertelfinale der Champions League gegen Kiel. Von daher auch nicht zu unterschätzen. Ja, Lukas, hast du noch abschließend irgendwas, was du uns bzw. vor allem natürlich den Leuten, die draußen zuhören, mit auf den Weg geben möchtest? Welchen finalen Eindruck hattest du von diesem Final Four in Köln?
Ja, also es war wieder eine super Veranstaltung. Man muss jetzt abwarten, wie sich das Ganze zwischen den Fans und der HBL entwickelt, weil da hatte ich nicht den Eindruck, dass vor allem in der Halle dann da, dass die Fans lauter wurden. Es wurde wieder sehr stark beschallt. Also das wird fürs nächste Jahr interessant werden, wie diese Thematik weitergeht.
Allerdings, vor allem wenn du gerade sagst, da war die Beschallung wieder relativ laut. Aber gut, da müssen Sie selber wissen, ob das der richtige Weg ist. Wir haben das zuletzt hier sehr, sehr ausführlich thematisiert. Dann danke ich dir an der Stelle, dass du mal kurz Halt gemacht hast und mir zur Verfügung gestanden hast. Es gibt die erste Pause in der heutigen Sendung und danach spreche ich mit Moritz Löhr über das, was in Neu-Ulm passiert ist. Bis sofort. Es ist ein bisschen lauter im Hintergrund. Zack, geht da eine Tür zu. Ich weiß nicht, ob man es gleich noch hört. Kaffeemaschine gibt es hier auch. Wir sind im Crew Catering der Ratio Farm Arena in Ulm und bei mir sitzt Moritz Löhr vom SED. Moritz, grüß dich.
Hallo Sascha.
Wir haben Positives zu berichten. Das ist ja das Schöne. Die deutschen Frauen haben sich zum ersten Mal seit 2008, seit 16 Jahren für die Olympischen Spiele qualifiziert. Eine große Nummer. Darüber plaudern wir jetzt in den nächsten Minuten. Danach gibt es natürlich noch ein paar Stimmen der Beteiligten, unter anderem hoffe ich zumindest, dass Markus Gaugisch die Zeit hat, mit mir zu plaudern, aber der nimmt sich dafür immer sehr viel Zeit und dass ich natürlich auch noch die Chance habe, mit ein paar Spielerinnen zu sprechen, aber ich denke, die werden heute bester Laune sein, denn gestern am Samstag waren sie allerbester Laune und das auch völlig zu Recht.
Ich denke völlig zu Recht, weil die Mannschaft vor allem eine reife Vorstellung gezeigt hat. Das fand ich eigentlich am beeindruckendsten hier in den Tagen von Neu-Ulm. Sie haben nicht irgendwie das Ticket gelöst, sondern die Art und Weise hat mir doch schwer gefallen, weil es eigentlich zu keinem Zeitpunkt in den Spielen gegen Slowenien und Montenegro das Gefühl gab, dass es nicht funktionieren könnte. Und gerade das Spiel gegen Slowenien war in der ersten Halbzeit nahezu fehlerfrei und das hat man auch bei den Spielerinnen und bei Markus Gaugisch gesehen, wie sehr ihm das gefallen hat und was es denen auch bedeutet hat, so eine reife Vorstellung zu liefern.
Du hast es angesprochen, beziehungsweise das Wort jetzt zweimal in den Mund genommen, reif. Und wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Partien, wo es viele technische Fehler gab, insbesondere in K.O.-Phasenspielen bei den Turnieren, wo dann die Halbfinals verpasst wurden, wie beispielsweise bei der WM 2021 in Spanien, da haben wir zusammen auf der Medientribüne gesessen, oder jetzt auch 2023 bei der Weltmeisterschaft in Dänemark, da war das ja ähnlich, aber das war dieses Mal halt genau anders. Was glaubst du, woran liegt das?
Gar nicht so leicht zu sagen. Ich glaube, da hat der Trainer schon seinen Anteil dran, der rein mentalen Komponente, dass er die Mannschaft wahrscheinlich auch ein Stück weit stark redet, ihr Selbstvertrauen einredet. Da haben sicherlich auch die Gegner ein bisschen einen Anteil an, weil es waren keine absoluten Weltklasse-Teams, gegen die Deutschland hier gespielt hat, das müssen wir auch sagen. Aber ich möchte das jetzt gar nicht schlecht reden, weil es war extrem viel Druck drauf. Das war spürbar, vor allem wenn man die Reaktionen von Emily Böll gestern etwa gesehen hat, als dann das Ticket perfekt war. Da flossen Tränen, hat man einfach gesehen, was da abgefallen ist. Tja, und wie es jetzt dazu gekommen ist, die Mannschaft geht diese Baby-Steps, die geht Schritt für Schritt, kommt sie nach vorn, und ob sie jetzt in einem Viertelfinale, wenn es morgen gespielt würde, gegen Schweden, wie jetzt bei der vergangenen WM bestehen würde, das weiß ich nicht und wage es vielleicht sogar auch ein bisschen zu bezweifeln, aber es ist immer ein kleiner Schritt, den die Mannschaft nach vorne geht, und ich denke, das können wir hier festhalten. Olympia ist dann der nächste. Da wird man sehen, wie weit Markus Gaugisch die Mannschaft noch entwickeln kann, inwieweit Deutschland dann mit der absoluten Weltspitze konkurrenzfähig ist.
Ich habe im Vorfeld mit der Mannschaft gesprochen, beispielsweise halt vergangene Woche, ihr habt es gehört, im Interview der Woche mit Julia Behnke und Maren Weigel, die ich auch gefragt habe, was wichtig ist, und das kam jetzt auch hier immer wieder zum Tragen, wenn man in der Mixzone mit den Spielerinnen gesprochen hat, was war ein entscheidender Grund, der Glaube, hast du ja gerade auch gesagt. Markus Gaugisch gibt den Spielerinnen Selbstvertrauen, aber das wahre Selbstvertrauen holt man sich durch die Leistung in den Spielen. Die holt man sich nicht, weil man darüber spricht.
Ja, und ich glaube, eine Rolle hat auch gespielt, dass man ein klares Ziel hatte. Und das hat mich in der Vergangenheit, habe ich mich oft gefragt, warum setzt sich die Mannschaft nicht klare Ziele, zumindest auch nach außen? Man hat oft nicht genau gewusst, was das Team wollte, und hier war das Ziel klar, wir wollen zu Olympia. Und dieses Ziel wurde schon vor 2 Jahren, als Markus Gaugisch angetreten ist, klar formuliert. Und wenn man diesem Ziel so nachstrebt, dann, wenn man das regelmäßig in jedem Lehrgang macht, ist es, glaube ich, extrem hilfreich und wirkt sich am Ende positiv auf die Leistung aus.
Lass uns konkret sprechen über das, was wir auf der Platte gesehen haben. Was hat dir da besonders gut gefallen bei der deutschen Mannschaft?
Ja, zum einen die Deckung. Ich glaube, die lief vorher schon sehr gut. Wir haben eine überragende Kati Filter im Tor gesehen, die wirklich gegen Slowenien und Montenegro 2 außerordentlich geniale Spiele gezeigt hat, die das Tor ja wirklich zugenagelt hat. Und das geht nicht ohne eine gut funktionierende Deckung, die mir vor allem von der Körpersprache sehr, sehr gut gefallen hat, gerade gegen Slowenien. Da hast du von Beginn an gespürt, die wollen. Und das hat mir doch sehr gut gefallen. Und letztlich war ich fast dann auch ein Stück weit beeindruckter von der nicht durchgehend, aber oft sehr effizienten Leistungen im Angriff. Es gab immer mal Schwankungen, gerade gegen Montenegro hinten raus, aber gegen Slowenien war das am Anfang ein nahezu fehlerfreies Spiel, das man so von einer deutschen Mannschaft schon lange nicht mehr gesehen hat.
Du hast das eben in einem Nebensatz ein bisschen relativiert, weil du gesagt hast, Slowenien und Montenegro sind natürlich keine Weltklasse-Gegner, aber trotzdem im Zusammenhang mit dem Druck, der auf der Mannschaft lag, muss ich ganz ehrlich sagen, dem muss man erstmal standhalten, weil eben ja alle, die regelmäßig auf diese Mannschaft schauen, immer eher skeptisch sind als optimistisch.
Genau, ich habe es dann ja auch versucht, so ein bisschen einzufangen. Ich will es wirklich gar nicht schlecht reden, relativieren, weil es keine Weltklasse-Teams sind. Nein, es war Druck da und die Mannschaft hat diesen Druck standgehalten. Und ich glaube, das ist fast das, was ihr am höchsten anzurechnen ist. Ich meine, es war ja auch, ja, es war eine Fallhöhe da. Ne? Samstag das Spiel lief in der ARD erstmals seit, ich glaube, 2008, wo zuletzt ein Spiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von der deutschen Frauennationalmannschaft live übertragen. Also ist da nicht zu bringen. Das hätte ja fürs Image fatale Folgen gehabt. Und umso besser finde ich es, dass die Mannschaft es geschafft hat und da ein Stück weit auch ihren Kritikern gezeigt hat.
Eine Spielerin, die es auch ihren Kritikern gezeigt hat, ist Julia Meithof.
hat auch zwei überragende Spiele gemacht. Ich habe sie gestern in der Mixzone spaßeshalber gefragt, ob sie ein bisschen sauer ist auf Kathi Filter, dass sie ihr zweimal den Player of the Match Award weggenommen hat, aber die hätte es auch verdient gehabt. Und das war ja bei ihr auch immer so ein Thema. Technische Fehler, ein bisschen Nervenschwäche in den entscheidenden Phasen. Sie war jetzt bei der Weltmeisterschaft im Dezember nicht mit dabei und Viola Leuchter hat da so gut gespielt, dass sie zur besten jungen Spielerin des Turniers gewählt wurde. Keine Ahnung, ob das bei ihr nochmal was verändert hat.
Weiß ich auch nicht. Also ich fand es auch sehr beeindruckend, auch hier vor allem die Nervenstärke. Also sie hat ja, ich weiß gar nicht, hat sie einen 7 Meter verworfen in den zwei bisherigen Spielen? Einer ging dann noch im Nachwurf rein. Und das war ja gerade in der Anfangsphase gegen Montenegro, waren die extrem wichtig, diese 7 Meter, weil es da zunächst nicht so ein Durchkommen gab. Und ja, vielleicht hast du recht, vielleicht hat das eine Rolle gespielt, vielleicht hat der Schritt ins Ausland eine Rolle gespielt und es passt in die allgemeinen positive Entwicklung, die man sieht, die nicht in Riesenschritten vorwärts geht, aber in kleinen.
Wie groß war bei dir die Schrecksekunde? Ich weiß nicht, ob du es live gesehen hast, als sich Alina Greisels in Heidelberg im Ukraine-Spiel verletzt hat, weil man merkt schon, wenn sie dann auf der Platte steht, ist deutlich mehr Struktur im deutschen Spiel.
Hat man gegen Montenegro vor allem gesehen, als sie reinkam. Ja, das wäre eine schwierigere Nummer geworden. Also da wurde der Dank jetzt die vergangenen Tage zu Recht ausgesprochen an die medizinische Abteilung, dass das so gut funktioniert hat, weil man hat bei ihr von außen, finde ich, überhaupt nichts mehr gesehen, auch wenn sie gesagt hat, ja, ein bisschen spürt sie es noch. Nein, zweifellos ist es eine absolute Schlüsselspielerin auf der Mitte, weil sie ja dem deutschen Spiel ein ganz anderes Gesicht geben kann. Und gerade wenn es darum geht, offensiv Lösungen zu finden, da kann natürlich auch man schnell in eine Spirale geraten, Beispiel Schweden, bei der Weltmeisterschaft, als 14 Minuten kein Tor geworfen wurde, da kann natürlich schnell auch eine Nervosität raus resultieren und deswegen gefällt mir ihre Ruhe sehr, sehr gut und ja, sie muss dabei sein.
Sie war dabei und hat sehr, sehr gut gespielt, finde ich, in beiden Partien, wenn auch jeweils nicht von Anfang an. Das ist ja auch interessant. Also Markus Gaugisch hat sich entschieden, sie von der Bank zu bringen, aber vielleicht lag das jetzt auch mit der Verletzung zusammen. Also ich glaube, normalerweise wäre das nicht der Fall gewesen. Wir sollten auch nicht vergessen, weil das wird ja bei anderen Teams immer angeführt, mit Annika Lott und Viola Leuchter haben zwei wichtige Stützen im Rückraum gefehlt für die Tiefe in dieser Mannschaft. Die werden bei Olympia dann hoffentlich wieder mit dabei sein. Bei Amelie Berger ist das nicht so. Aber es haben dann, sage ich mal, eine Stammspielerin mit Berger gefehlt, weil normalerweise stünde sie wahrscheinlich in der ersten 7 und eben 2 im Rückraum. Davon hat eine Viola Leuchter ein tolles Turnier gespielt im Dezember. Also auch da zeigt sich, selbst wenn die Mannschaft ohne diese Spielerinnen auskommen muss, sind sie in der Lage, gute Leistungen zu bringen. Und das ist, finde ich, weil du eben von diesen Baby-Steps gesprochen hast, ein sehr gutes Zeichen.
Ja, also die Tiefe, die Breite im Rückraum, die gefällt mir ganz gut. Und ich glaube, wenn wir da wirklich mit der Bestbesetzung nach Frankreich fahren, kann diese Mannschaft auch durchaus überraschen. Im Liebberg war man gestern noch nicht dazu bereit, über Ziele zu sprechen. Das ist ja auch völlig verständlich. Aber die Mannschaft kann auf jeden Fall nach Lille die Finalrunde erreichen in meinen Augen. Und dann ist da, glaube ich, auch sogar eine noch größere Überraschung möglich. Wo wir, denke ich, zweifellos unsere Schwächen haben, ist auf den Außenpositionen. Das Team hat deutlich mehr Tiefe im Rückraum. Aber auch da, ich glaube, da geht extrem viel über Selbstvertrauen. Und das weiß Markus Gaugisch auch. Und ich glaube, so kann man vielleicht den kleinen Qualitätsunterschied, der da besteht, in einem perfekten Spiel auch kompensieren.
Die Außen haben jetzt auch nicht herausragend gespielt hier bei diesem Olympia-Qualifikationsturnier. Trotzdem ist es so gewesen, da kam eine Johanna Stockschleder rein im ersten Spiel und hat, ich glaube, alle Würfe reingemacht, vielleicht einen Fehlwurf, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber trotzdem, da lief es bei Antje Döll nicht so rund. Stockschleder kommt rein und macht direkt die Buden. Also es ist ja nicht so, dass es dann auf einmal komplett nicht funktionieren würde. Und ich bleibe nach wie vor dabei, die Spiele entscheidest du natürlich auf der einen Seite über deine Abwehr und auf der anderen Seite über die Qualität des Rückraums. Und da haben wir gerade gesagt, der ist mittlerweile besser als in der Vergangenheit.
Genau, würde ich dir voll zustimmen. Das andere ist das i-Tüpfelchen, das aber natürlich ganz enge Spiele gegen absolute Top-Teams auch entscheiden kann. Das ist, finde ich, auch klar. Und es ist, wie wir es schon gesagt haben, es ist ein guter Weg, bei weitem noch nicht das Maximum, das diese Mannschaft von ihrem Potenzial abruft. Aber der Weg, der jetzt hier eingeschlagen wurde, der gefällt mir ganz gut.
Ziele wollte Amelie Berg noch nicht diskutieren mit dir, hast du gesagt, aber ich habe auch schon mal einen Blick auf die möglichen Lostöpfe geworfen. Da kommt beispielsweise aus Top 6 auf die deutsche Mannschaft Angola und Südkorea zu. Gar keine Frage, die sollte man beide schlagen, egal. wen man da zieht. Dann gibt es aus Top 5 entweder Dänemark oder Brasilien. Das ist natürlich auch ein Riesenqualitätsunterschied. Aber das Gute ist, dass man ja als Sieger aus diesem Qualifikationsturnier rausgeht. Das heißt, Deutschland ist tatsächlich im zweiten Topf gelandet und hat dann leichtere Gegner. Slowenien, Montenegro wären möglicher aus dem dritten Topf oder der zweite aus dem spanischen Qualifikationsturnier, wissen wir noch nicht. Aber wenn du zwei Spiele gewinnst in der Vorrunde, bist du in der Regel schon im Viertelfinale. Und dann brauchst du einen guten Tag.
Genau. Und ich bin mir sicher, dass Markus Gaugisch das auch weiß und die Mannschaft entsprechend darauf einstellt. Mir persönlich wäre wichtig, dass es entsprechend auch nach außen kommuniziert wird. Und da hat Markus gestern schon ein Stück weit mit angefangen, dass er gesagt hat, nein, wir fahren da nicht hin, weil wir eine tolle Sommerreise haben wollen. Nein, wir wollen da was gewinnen. Er hat nicht gesagt, was konkret. Das ist auch völlig in Ordnung für den Moment. Aber ich würde mir wünschen, dass ein klares Ziel formuliert wird vor den Spielen. Und ich glaube, dann hat es die Mannschaft leichter, nach diesem Ziel zu streben. Weil ich finde es überhaupt nicht problematisch, wenn man das Ziel nicht erreicht. Aber man muss Ziele haben, um erfolgreich zu sein.
Also sollte man schon das Viertelfinale als klares Ziel ausgeben?
Definitiv mindestens.
Mindestens, ja?
Ja. Also, was wäre denn das Ziel darunter?
Ja, mitspielen, aber das darf nicht das Ziel sein.
Ja, also deswegen Viertelfinale, ja. Und ich glaube, die Spielerinnen schielen auch auf mehr.
Würdest du tatsächlich ein Ziel wie das Halbfinale ausgeben? Einfach, um die Motivation nochmal ein bisschen höher zu legen? Weil klar, die werden so oder so sehr, sehr motiviert dahin reisen. Es ist gar keine Frage. Aber ich habe den Eindruck, du denkst, dass das massiv hilft.
Genau. Also, wie ich es gerade schon gesagt habe, ich finde es überhaupt nicht schlimm, ein Ziel nicht zu erreichen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass ein wenig die Angst von Spielerinnen oder auch Verband, dass man dann am Ende stehen bleibt, oh, wir haben das große Ziel Halbfinale nicht erreicht. Nein, ich finde es deutlich positiver und ein Stück weit auch authentischer, wenn man sagt, ich will das Maximum, ich will wirklich, ja, es ist vielleicht eine einmalige Chance und natürlich will ich da absolut abliefern. Und wir haben gesehen, Deutschland kratzt an dieser Weltspitze. Ja, die skandinavischen Teams, Frankreich, das ist eine andere Nummer. Aber du weißt doch, wie es ist bei so einem Turnier. Da kann mal einer auf dem Weg rausfallen. Montenegro ist auch EM-Dritter geworden vor 2 Jahren. Und in diese Lücke könnte man reinstoßen. Und ich traue der Mannschaft das zu, dass dafür sehr viel perfekt laufen muss, ist auch klar. Aber ich finde es charmant, wenn ruhig ein bisschen offensiv gedacht wird und die Mannschaft mit großen Zielen nach Paris reist.
Das wird ein Hauen und Stechen, ne? Um die Kaderplätze. Weil 2 fallen noch weg, 14 Spielerinnen werden nur mitreisen, wahrscheinlich dann noch 2 extra, die aber nicht im Olympischen Dorf übernachten dürfen, aber mittrainieren dürfen mit der Mannschaft. Hast du eine Tendenz, wo es eng werden könnte? Manchmal ist es ja so, dass ein Außen dann zu
rechte
Hause
Seite,
wird.
Ne?
Ja.
Julia Maithoff könnte vielleicht auch auf rechts außen spielen. Da ist vielleicht Sparpotenzial. Ist 2 Torhüterinnen mitnehmen, wahrscheinlich 3 Kreisläuferinnen. Markus, man hat es ihm schon angesehen. Ich habe ihn gestern genau danach gefragt, was er davon hält, dass die Kader so klein sind. Man hat ihm förmlich die Schmerzen in Anführung schon angesehen, diese Entscheidung zu treffen, weil der Pool, den er jetzt hier hat, der ist deutlich größer als 14 und viele Spielerinnen, die sich ja gestern mit über das Ticket gefreut haben, das ist die bittere Realität, werden nicht in Paris dabei sein oder nur auf diesen 2 halben Plätzen. Und ja, aber das ist am Ende auch Leistungssport. Und ich denke, Markus wird schon jetzt ein grobes Gerüst im Kopf haben.
Riecht nicht schlecht hier, ne? Ich habe aber eben erst gefrühstückt. Das ist ein bisschen das Problem. Gleich sehen wir noch ein Spiel gegen Paraguay, das sozusagen wertlos ist. Ist natürlich trotzdem wichtig, dass man vor den Zuschauern nochmal eine vernünftige Leistung abliefert. Da habe ich auch keine Zweifel. Und am Ende, ganz ehrlich, Moritz, die deutsche Mannschaft wird mit 3 Siegen aus diesem Turnier rausgehen. Und da kann man auch mal hochzufrieden sein, weil hinterher interessiert kein Schwein mehr, wie man die Spiele gewonnen hat. Die deutsche Mannschaft hat die Spiele überzeugend gewonnen. Zwischendurch hat man mit 10 Toren gegen Montenegro geführt. Das hätte vor dem Turnier wahrscheinlich keiner gedacht, dass es so souverän werden würde. Deswegen an der Stelle nochmal Hut ab.
Genau, hinterher interessiert es keinem. Ich finde, in dem Fall kann es aber gerne interessieren, in dem Sinne, weil, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, die Art und Weise schon auch ein Stück weit ein Statement war. Und jetzt muss man sehen, wie der Weg weitergeht. Es muss natürlich ein Stück weit nachhaltig sein, dass du ja auch bei den absolut großen Spitzenteams spürbar näher rankommst. Aber das ist die Zukunft. Also für den Moment bin ich deiner Meinung, die Mannschaft hat das Maximum aus diesem Turnier rausgeholt und mehr kann man nicht verlangen in dem Moment.
Jetzt gleich gibt es noch eine Pressekonferenz mit Andreas Michelmann und Axel Kromer. Da musst du natürlich als Redakteur einer Agentur auf jeden Fall mit dabei sein. Deswegen herzlichen Dank, dass das vorher noch geklappt hat mit diesem Gespräch hier. Und jetzt gibt es erstmal noch ein paar Stimmen und danach dann noch das Interview der Woche. Also bis sofort. Jasmin, das ist verbracht. Das Strahlen in deinem Gesicht sagt alles. Es sind 6 Siege jetzt gewesen in 6 Spielen. Das sollten wir an der Stelle auch mal erwähnen. Ein toller Flow, in den ihr euch reingespielt habt. Und ja, ich habe so den Eindruck, dass ihr ein bisschen durch die 2 Wochen geschwebt seid. Oder täuscht mein Eindruck da?
Geschwebt. Es gab nicht nur leichte Momente, das ist schon auch klar. Aber ja, das Vertrauen ist mit jedem Tag einfach gewachsen in diese Mannschaft. Wir haben es nicht oft, dass wir 2 Wochen hintereinander zusammen sind. Das hat uns natürlich geholfen. Und ja, durch die Siege am Anfang ging es natürlich steil bergauf, dann ein Sieg gegen Slowenien am Donnerstag und dann wurde es nur noch besser eigentlich. Dementsprechend, ja, tolle 2 Wochen jetzt.
Wie viel Schub können so erste 10 Minuten wie gegen Slowenien oder auch gegen Montenegro einer Mannschaft verleihen?
Ja, sehr viel. Wir haben auch schon öfter gehabt, dass wir nicht so gut ins Spiel gestartet sind. Das ist natürlich ein anderes Gefühl, dann gut ins Spiel zu starten und das Vertrauen auch von Anfang an zu holen, ist natürlich wunderschön und das pusht mit so einem Publikum wie hier dann natürlich umso mehr. Da fühlt man sich schon noch auf dem Spielfeld mit sehr viel Rückenwind umso besser. Also das ist schon was Besonderes dann, ja.
Ist jetzt keine 24 Stunden her, dass ihr wisst, dass ihr nach Paris fahren werdet. Wie bist du gedanklich da gestern Abend, gestern Nacht noch mit umgegangen?
Es ist noch sehr weit weg irgendwie. Also manchmal habe ich so dieses Gefühl, es passiert was und es dauert unglaublich lange, bis es wirklich in meinem Kopf ankommt. Das ist jetzt auch der Fall. Ich habe es schon öfter gehört, aber so richtig realisiert habe ich es noch nicht. Da werde ich noch ein paar Stunden brauchen, um das wirklich zu realisieren. Das ist einfach, ja, unbeschreiblich. Ich weiß noch gar nicht, wohin mit mir.
Ja, ja, ich hoffe, du weißt heute, wie der Weg zur Party aussieht, aber ich glaube, dass diese Leistung, die ihr jetzt gezeigt habt, auch diese Souveränität, die ihr an den Tag gelegt habt, dieser Mannschaft in den nächsten Jahren sogar extrem viel helfen kann. Wie siehst du das?
Ich sehe es genauso. Also die Entwicklung, die wir in den letzten Wochen, Monaten, Jahren gemacht haben, ist durchaus positiv. Wir haben uns unglaublich gut entwickelt und genauso soll es auch weitergehen. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen Erfolgserlebnisse immer hat, dann wächst das Vertrauen umso mehr und dann ist es natürlich auch leichter, viel zu investieren in die Arbeit, die wir täglich machen müssen. Also das geht schon ein bisschen leichter zum Training zu laufen, wenn man ein gutes Gefühl hat und positive Erlebnisse mitnimmt. Also da sehe ich noch sehr viel Potenzial und noch Luft nach oben, was wir unbedingt ausschöpfen wollen.
Wird ein sehr kurzer Sommer.
Ja, allerdings, ist nicht so schlimm.
Aber das verändert auch was, ne, für eine Spielerin. Also du musst deinen Urlaub anders planen, klar, machst du natürlich gerne, logisch. Aber man hat auch nicht viel Zeit. Der Vorteil ist, glaube ich, dass ihr als Mannschaft ganz oft, ganz lange zusammen sein werdet. Markus Gaugisch hat gesagt, das bringt uns in der Entwicklung quasi ein Jahr nach vorne.
Ja, das glaube ich auch. So viel Zeit, wie wir im Sommer zusammen verbringen werden, haben wir auch selten. Das ist natürlich schön. Ja, dieser Traum ist jetzt für uns alles, auch in den nächsten Wochen, trotz Bundesligaspiele oder normale Ligaspiele, Champions League, werden auch noch einige zusätzlich da viel machen, um wirklich bei diesem Traum optimale Leistung abzuliefern. Ich bin gespannt, wie das wird. Für uns ist es natürlich nach sehr langer Zeit das erste Mal. Spannend. Wir werden noch enger zusammenrücken und noch mehr Vertrauen ineinander kriegen, glaube ich.
Was ist das meiste, was dich an den Olympischen Spielen fasziniert?
Ja, natürlich diese Top-Sportler, die dort zusammenkommen aus allen Nationen. Das ist unglaublich und das sind einfach die besten, allerbesten Sportler, die da zusammenkommen. Das ist einfach wunderbar.
Dann viel Spaß beim Vorfreuen.
Ja, danke schön.
Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Danke.
Ja, Maike Schmelz, sind das Tränen oder schwitzt du noch?
Ich schwitze tatsächlich immer noch. Es ist wahnsinnig warm draußen und auch in der Halle. Und dann, wenn man ins Rennen kommt, dann schwitze ich meistens noch ein bisschen nach. Aber Tränen hatte ich gestern genug.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Zum Glück Freudentränen. Es waren fantastische 2 Wochen für eure Mannschaft. Ihr habt sehr lange auf dieses Ziel hingearbeitet. Jetzt nicht nur 3-4 Monate, ein halbes Jahr, sondern deutlich länger. Vielleicht kannst du mal ein bisschen über die Bedeutung auch für dich persönlich sprechen, denn du hast dieses Ziel, auch das Quali-Turnier, vor einigen Jahren mal sehr, sehr unglücklich verpasst. Welche Bedeutung hat das für dich persönlich?
Das hat so viel Bedeutung, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann. Also so lange träume ich schon von den Olympischen Spielen und wir alle, ich glaube, da kann ich wirklich von allen sprechen, dass ich das wirklich nicht in Worte fassen kann. Es ist so ein Stein vom Herzen gefallen und ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich glaube, so richtig realisiert habe ich es auch noch gar nicht, dass wir das jetzt einfach geschafft haben. Und es steckt viel, viel Arbeit dahinter und es steckten auch sehr viele Tränen im negativen Sinn dahinter. Und es ist so schön, dass man jetzt einfach mal in der Position ist, zu sagen, wir haben es geschafft.
Was ist passiert zwischen der Weltmeisterschaft im Dezember und jetzt diesem Quali-Turnier?
Wir haben uns getroffen, wir haben weitergearbeitet an dem, was wir eh schon ganz gut machen. Ich denke, dass wir schon auch auf einer Basis aufbauen konnten von der Weltmeisterschaft, die echt gut ist. Und wir haben uns einfach noch weiterentwickelt. Wir sind flexibler geworden. Wir haben natürlich auch verletzte Spielerinnen wieder mit eingebaut, haben mit Vio zum Beispiel auch eine verletzte Spielerin, die jetzt gerade nicht dabei ist. Aber wir sind sicherer geworden in dem, was wir tun. Und ich glaube, wir haben auch mehr Selbstvertrauen, dass wir dann in so Spiele gehen wie gegen Slowenien und Montenegro und sagen, wir schlagen die heute. Und ich denke, das war auch ein großer Faktor, dass wir das geschafft haben.
Es ist aber eine Sache, das zu sagen und eine andere Sache, das zu tun.
Das stimmt, ja. Und ich glaube, das ist auch was, was uns vielleicht die letzten Jahre ein bisschen gefehlt hat, was wir uns aber jetzt erarbeitet haben. Was wir sehen, dass viele Dinge einfach auch gut klappen, dass wir uns besser einspielen, dass wir eine ganz gute Flexibilität haben. Und das gibt uns dann intrinsisch einfach Sicherheit. Das ist nicht so, dass man dann von außen sagt, ja, wir machen das oder sowas. Nee, wir glauben daran. Und der Glaube, der versetzt ja bekanntlich Berge. Und das erarbeiten wir uns gerade.
Es ist gut, dass die Spielerinnen hier für die Phrasen zuständig sind und nicht der Fragensteller. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, dass euch das habe ich eben schon zu Xenia Smits gesagt, einen unglaublichen Schub geben kann für die nächsten Jahre. Nicht nur für die Spiele, die dann jetzt kommen in Paris selbst und ein paar Vorbereitungsspiele, okay, das ist immer ein anderer Schnack, aber auch für das, was danach kommt. Wir haben dann dieses Jahr ja auch noch eine Europameisterschaft, für die ihr euch sehr, sehr souverän qualifiziert habt. Wir haben im nächsten Jahr eine Weltmeisterschaft im eigenen Land. Was denkst du darüber?
Oh, es ist sehr, sehr viel in der Zukunft. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich jetzt einfach erstmal saufroh bin über den Ausgang dieses Turniers und noch gar nicht so weit weiter gedacht habe. Aber natürlich, ich meine, die Olympischen Spiele bedeutet, man hat eine gewisse TV-Präsenz notgedrungen. Man wird gesehen von anderen Sportarten, aber auch von der breiten Öffentlichkeit. Und das muss und das kann unserer Sportart, gerade dem Frauenhandball, so viel geben. Und wir haben natürlich auch eine gewisse Verantwortung, damit auch umzugehen und das auch zu präsentieren, dass das einfach sichtbar ist und auch sichtbar bleibt. Und dann müssen wir sehen, wie es im Sommer läuft, wie es dann bei der EM läuft, dann die Heim-WM. Also es sind drei große Ereignisse innerhalb von anderthalb Jahren, die für uns sehr, sehr viel bringen können. Und es wäre schön, wenn wir das umsetzen können, wenn wir da was mitnehmen können.
Musst du jetzt einen Urlaub absagen?
Nein, ich habe noch gar nichts gebucht.
In weiser Voraussicht. Aber nochmal eine Frage zu dem, was auch hier passiert ist. Diese Souveränität, die ihr euch in dem Spiel gegen Slowenien erarbeitet habt, hat ihr euch durch das Spiel gegen Montenegro getragen?
Ja, sicherlich. Also ich weiß nicht, Handball ist ja für mich zumindest auch immer so ein Gefühlssport. Wie geht man in ein Spiel? Was war die Vorerfahrung? Wie war es zwei Tage davor im Spiel? Haben wir da ein gutes Feeling gehabt? Und ich denke, dass der Sieg, der souveräne Sieg gegen Slowenien schon geholfen hat, auch so eine gewisse Grundsicherheit reinzubringen. Und ich möchte auch nicht versäumen zu sagen, dass diese Halle einfach wahnsinnig hinter uns stand. Vielen lieben Dank an DHB, dass er uns das ermöglicht hat. Es war eine wahnsinnig tolle Atmosphäre. Ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich beim Länderspiel von den Rängen die Nationalhymne mitgehört habe. Und das gibt einem so, so viel, dass man sich einfach zerreißt.
Da möchte ich kurz nochmal nachhaken. Seid ihr jetzt mit dem Selbstvertrauen von hier gut genug, das nächste Mal ein Quali-Turnier auch irgendwo anders zu gewinnen?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich so gar nicht beantworten jetzt erstmal. Aber ich glaube, wir sind handballerisch mittlerweile auch so gut, dass wir es auch woanders hätten erreicht können. Erreicht hätten werden können.
Oh, ist der Fokus da vor der Feier heute Abend schon ein bisschen weg?
Nein, noch nicht. Nein, nein. Also ich glaube, wir haben es uns verdient, dass wir heute einfach mal genießen können. Und bei aller Arbeit, die auf uns wartet, die wir auch sehr, sehr gerne machen, dürfen wir heute einfach mal ein bisschen auch losgelöst sein. Und Markus hat es vorhin schon gesagt, ja, genießen. Und ab morgen gilt dann der Fokus auf die Athletik und alles, was so kommt.
Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Dankeschön.
Markus Gaugisch, erstmal vielen Dank für deine Zeit jetzt noch. Die Mädels sind alle in der Kabine nach dem letzten Spiel gegen Paraguay. Natürlich auch dir herzlichen Glückwunsch zum Ticket für Paris. Das nehme ich an, hört sich verdammt gut an. Bisschen Erleichterung auch dabei?
Ja, natürlich. Der Druck war hoch. Das, glaube ich, muss man nicht wegdiskutieren. Wir sind hier reingegangen, offiziell als Favorit. Aber wir haben ja gesehen, dass die Spiele gegen Slowenien und gegen Montenegro wirklich Augenhöhe-Spiele waren. Und da haben wir es bravourös gemacht. Und deshalb bin ich natürlich erleichtert und auch froh, dass wir diesen Weg, den wir jetzt vor 2 Jahren begonnen haben, heute mit einem ersten Haken an ein Ziel machen können. Das erste Ziel war die Quali für die Olympischen Spiele und das haben wir geschafft. Mit den Zwischenschritten erstmal WM, erstmal die Qualifikation für dieses Turnier, jetzt die nächste Qualifikation geschafft, also sehr, sehr stark.
Inwiefern haben die Spiele gegen die Ukraine und Israel dir vielleicht und diese Extrawoche in der Vorbereitung auf das hier in Neu-Ulm nochmal geholfen?
Ja, schon. Es ist eigentlich immer gleich. Wenn wir Nationalmannschaftstermine haben, dann kommen die Spielerinnen einfach aus aller Herren Länder mit unterschiedlichen Spielsystemen, mit unterschiedlichen körperlichen Zuständen, mit einer unterschiedlichen Zahl an Spielen auch im Genick. Also es gibt schon einen Unterschied, wenn du nur in der nationalen Liga spielst oder auch daneben international Champions League, dann ist das einfach viel, viel mehr. Und die ersten 2 Tage sind schon immer so wie zu Beginn einer Vorbereitungsperiode. Da sind viele Abstimmungsprobleme, es sieht vieles manchmal noch sehr, sehr wild aus. Aber inzwischen sind wir in der Lage, einfach das relativ schnell abzuhaken, in 1-2 Trainingseinheiten wieder auf ein Level zu kommen. Und da tut uns so eine Woche Vorlauf natürlich sehr gut und ich glaube, wir haben sie super genutzt. Im Endeffekt, wenn es ein Spiel weniger gewesen wäre, wäre es natürlich noch besser gewesen, weil wir dann eben noch mal eine gezielte Trainingseinheit machen, durchziehen könnten. Aber so war auch in den Spielen gegen unterlegene Gegner ein Fokus da. Wir wollten 2-3 Sachen sehen und dann war das auch okay.
Was hat dir an deiner Mannschaft, mal abgesehen vom Spirit, von der Leidenschaft, von Herz, was sie auch auf die Platte gelegt hat, hier so rein taktisch sehr, sehr gut gefallen? Was sticht für dich heraus?
Also sehr, sehr gut gefallen hat mir einfach der Defensivverbund. Es gab verschiedene Aufgaben und die haben wir wirklich super gelöst. Und auch unsere Torhüter haben dahinter dann einfach ihren Job sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, das war entscheidend oder das wird für uns immer eine Basis sein, die über Sieg und Niederlage entscheidet. Wenn ich noch zurückschaue, dann hat mir sehr, sehr gut gefallen dieses Spiel gegen Slowenien. Slowenien hat wirklich viele Variationen uns aufs Auge gedrückt und dass wir das unter dem Druck gelöst haben, das fand ich imponierend, weil bei der ganzen mentalen Arbeit trotzdem das Herz noch dabei war und wir auch individuelle und kollektive Lösungen gefunden haben, die du nicht auf dem Taktikboard dann eben hinstellen kannst, sondern du stellst nur die Räume hin und die Spielerinnen konnten es dann lösen. Das hat mir echt sehr gut gefallen.
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du gesagt, dass die Qualifikation für die Olympischen Spiele euch ein Jahr mehr gibt. Warum ist das so?
Es ist so, weil wir eben eine zusätzliche Vorbereitungsperiode bekommen. Also wir werden im Sommer einfach mal schon 5-6 Wochen zusammen sein. Das ist, wenn man das übers Jahr rechnet, dann ist das eine Zeit, die du in den normalen Lehrgängen gar nicht hast, vor allem ja auch ohne diesen Spieldruck. Also wir können die ersten 2 Wochen mal einfach nur trainieren, Athletik trainieren, am Team arbeiten. Wir haben mal Zeit, auch miteinander irgendwie zu sprechen. Also es ist wirklich so, dass ich jetzt in diesen 2 Wochen, also ich habe mir wie viel Ziele gesetzt, mit irgendjemandem noch mal länger in aller Ruhe zu sprechen und vor lauter Handball und Spiel kommst du da nicht dazu und davon verspreche ich mir auch noch mal sehr, sehr viel fürs Team, für den Zusammenhalt, für einen Austausch, der zur Leistungsentwicklung eben dient. Und das können wir jetzt machen und das sind 2 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, dann kommt das Turnier. Das ist das, was du im Jahr sonst auch hast.
Wird die größte Arbeit dennoch sein, die Mädels mental noch mal so gut einzustellen wie hier? Olympia ist groß, Olympia ist riesig. Man hat den Glanz gesehen in den Augen der Spielerinnen, nachdem sicher war, dass sie mit dabei sind. Das muss man auch irgendwie alles handeln und man muss vielleicht, ja, ich will nicht sagen, von dem Tohuwabohu drumherum sozusagen ein bisschen ablenken. Wird das schwierig für dich?
Das Tohuwabohu wird da sein, ganz klar. Ich habe viel gesprochen, viel gehört mit Olympionikinnen und Olympioniken und die sagen das alle. Da die eigene Leistung in den Fokus zu setzen, das ist eine Aufgabe, aber ich will auf keinen Fall mit der Mannschaft dort als Tourist aufschlagen und da quasi dabei gewesen zu sein, aber die eigene Leistung vergessen zu haben. Das darf auf keinen Fall passieren. Also da arbeiten wir dran, dass das nicht passiert. Ja, also da werden wir sicherlich im Vorfeld gut und viel drüber reden, werden trotzdem versuchen, eine richtige Mischung hinzukriegen zwischen Fokuszeiten und dann aber auch mal wieder ein bisschen Ruhe und das auch genießen. Und das wird die Aufgabe sein, die ist schwer, aber ja, wir haben keine Angst davor.
Du wirst viel Spaß haben, glaube ich, im Sommer. Du wirst wahrscheinlich auch sehr viel Spaß haben bei den Olympischen Spielen selbst. Du wirst aber unfassbar wenig Spaß haben vor 3-4 Anrufen, deine Spielerinnen betreffend. Hast du dir auch schon mal Gedanken darüber gemacht?
Ja, natürlich. Auch dort gibt es einen Erfahrungsaustausch. Und wir haben ja jetzt diese Situationen jetzt ja auch schon. Also wir haben jetzt in den letzten Lehrgängen auch schon Entscheidungen treffen müssen. Wir müssen vor einer Weltmeisterschaft Entscheidungen treffen. Das ist immer wieder. Natürlich ist das bei den Olympischen Spielen nochmal eine ganz andere Sache. Du hast einen längeren Vorlauf. Das Ziel ist höher. Das wäre sicherlich falsch, wenn ich jetzt sage, das geht an mir vorbei. Aber das gehört eben auch zum Job. Das gehört zum Trainerjob. Das gehört aber auch zum Job der Spielerinnen. Das ist einfach so. Die Regeln machen wir nicht. Und Leistungssport hat immer auch was mit Messen zu tun. Und es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass wir uns im Trainerteam gut austauschen, gute Gedanken machen, was für unsere Entscheidung das ist, was den höchsten Erfolgsfaktor hat. Ich glaube, richtig oder falsch, das sind so Entscheidungen, die kannst du immer nur in der Retrospektive eben treffen. Also Entscheidungen stehen an, damit sie getroffen werden. Und das muss man einfach machen. Und ich glaube, da Transparenz eben zu haben und auch ins Gespräch zu gehen, das gehört dazu. Und es gibt sicherlich Schöneres, aber ist halt der Job.
Ich denke, die Mannschaft, die wird viel singen heute Abend. Ich sehe dich aber nicht so als derjenige, der das Mikro in die Hand nimmt und da irgendwie groß rumträllert. Was wirst du denn machen? Wie wirst du diesen Abend heute genießen?
Genießen, das ist, glaube ich, das Richtige. Also das habe ich gelernt in den letzten Jahren. Mit Bietigheim konnte ich ja doch auch das ein oder andere Mal gewinnen. Es ist schon was anderes, wenn du Spieler bist, dann ist diese Emotion auf einer anderen Ebene. Als Trainer ist der Zufriedenheitsfaktor der, der dich irgendwie dann übermannt und der steckt in mir und ich freue mich einfach. Und wenn ich den zuschauen kann beim Feiern, ist auch gut.
Hier gehen gerade die Mannschaften von Slowenien und Montenegro durch die Mixzone. Ich hätte gerne einen Ergebnistipp von dir. Mehr nicht.
Boah, es wird auf jeden Fall ein enges Spiel und ich glaube, dass Slowenien aufgrund der höheren Variabilität das machen wird.
Spannend, da sprechen wir demnächst nochmal drüber. Vielen Dank, Markus.
Danke.
Natürlich, wie immer, ist abschließend Interview der Woche Zeit, auch in dieser Ausgabe. Das ist logisch und logisch ist auch, dass ich euch kurz verweise auf Kreisab auf den sozialen Kanälen, wie immer, Facebook, Twitter, YouTube und vor allem Instagram. Und dieses Mal mache ich es andersrum, ihr merkt das, denn jetzt kommt der Hinweis auf patreon.com/kreisab, da könnt ihr dieses Format sehr gerne unterstützen. Und das Gute ist, die Länge des Abos und auch die Höhe, die könnt ihr selber festlegen und ihr könnt kündigen, wann ihr wollt und so weiter und so fort. Es gibt also keine Pflicht, macht euch keine Sorgen, da ist keine Falle, die dahinter steckt, aber das Gute ist, ihr unterstützt dieses Format. Und ich mag das ja, mit Leuten zu sprechen, die ja was Besonderes machen im Handball, die vielleicht auch nicht so im Fokus stehen und die auch Bücher schreiben. Das ist ja das ein oder andere Mal hier schon der Fall gewesen, dass wir uns darüber unterhalten haben. Gibt es ein nettes Buch zum Thema Handball? Und das fiel mir schon Ende des vergangenen Jahres auf. Da habe ich es mehrfach gesehen auf den sozialen Kanälen und dachte mir, Mensch, darüber müsste man eigentlich mal sprechen. Das Buch heißt Alter Schwede und beschäftigt sich mit den zahlreichen schwedischen Spielern, die beim THW Kiel gespielt haben und das teilweise natürlich immer noch tun. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Autor selbst. Er ist Sportjournalist und hat sich schon mit einigen Biografien beschäftigt in der Vergangenheit. Das ist keine richtige Biografie, aber vielleicht dann doch. Er wird es uns erzählen. Jörg Lühn ist in der Leitung. Moin, Jörg.
Moin, Sascha.
Freue mich, dass du mit dabei bist. Und ich habe es ja gerade gesagt, ist das jetzt eine Art Biografie oder ist das keine? Das würde ich gerne wissen.
Eigentlich ist es keine Biografie. Das war ursprünglich mal die Idee, eine Biografie mit den ganzen Schweden anzufertigen, die beim THW Kiel gespielt haben oder eben noch spielen, wie du es eben ja auch gerade gesagt hast. Aber die Inhalte hätten sich doch aufgrund ihrer sportlichen Erfolge und der sportlichen Herangehensweise zu sehr überschnitten, so dass ich dann gedacht habe, mache ich doch lieber ein Buch mit den Schweden, zumal ja eben auch ein paar davon mit ihrem Konterfei unter der Hallendecke hängen und sozusagen deswegen auch heute immer noch bei allen Spielen dabei sind. Und das zusammengefasst führte dann eigentlich dazu, dass ich die Idee entwickelt habe, guck doch mal nach, wie viele Schweden haben eigentlich insgesamt bisher für den THW Kiel gespielt und wie viel haben überhaupt den Weg aus ihrer Heimat oder aus dem europäischen Ausland in die Bundesliga angetreten.
Also ein durchaus spannendes Thema, wie ich finde. Sonst hätte ich dich natürlich auch nicht eingeladen. Ich freue mich auch, das demnächst dann nochmal zu lesen. Da bin ich ganz ehrlich, weil das ist natürlich was ganz Besonderes. Und du hast es gerade gesagt, ne? Es sind insgesamt 24 Schweden tatsächlich, die bislang für den THW Kiel gespielt haben. Und wir können uns jetzt schon sicher sein, Jörg, dass das in Zukunft auch weitere sein werden, die da hinzukommen und die Liste dann auch noch ergänzen werden. Du hast gerade gesagt, die ursprüngliche Idee war vielleicht dann doch eine Art Biografie zu schreiben über die ganzen Schweden im THW-Trikot. Was war denn die generelle Idee? Warum bist du darauf gekommen zu sagen, die Schweden beim THW, die sind so besonders interessant?
Naja, weil eigentlich mit Beginn der Verpflichtung der Schweden hat ja der THW Kiel sein Nischendasein hier an der Kieler Förde verlassen und ist ja dann zum deutschen Rekordmeister aufgestiegen und zum deutschen Rekordpokalsieger geworden. Und daran haben natürlich die Schweden auch einen ganz, ganz großen Anteil. Aber ich will noch mal einmal ganz kurz zurück. Also es geht um 24 Schweden, aber es haben nur 23 gespielt. Hier muss sozusagen eine ganz, ganz kleine Korrektur dann erfolgen. Es haben sich 24 Schweden das Trikot des THW Kiel übergezogen, aber Fredrik Larsson war der Einzige, der das nur für ein Foto getan hat. Und noch bevor das Engagement mit ihm zustande gekommen ist, hat er um eine Vertragsauflösung in Kiel gebeten und der THW hat dem entsprochen.
Oh, interessant, das wusste ich gar nicht. Wann ist das passiert ungefähr?
Das müsste so 2009, also wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, gewesen sein. 2008 ist, glaube ich, der Vertrag unterschrieben worden. Von 2009 bis 2012 sollte er in Kiel spielen. Und kurz bevor der Vertrag dann zustande gekommen ist oder hätte beginnen können, ist er dann aufgelöst worden.
Okay, das war mir bislang auch nicht bekannt. Wie war denn generell deine Herangehensweise an dieses Buch? Hast du beispielsweise mit ihm dann auch persönlich darüber gesprochen? Hast du mit allen 24 Schweden des THW gesprochen sozusagen? Oder war das dann viel mehr Recherchearbeit? Wie sah das aus?
Also zum einen ist ja Fredrik Larsson leider Gottes bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ist einer von den beiden Schweden, die aktuell eben nicht mehr unter uns sind, nicht mehr am Leben sind. Und deswegen war das natürlich eine besonders tragische und letztlich auch traurige Geschichte. Ansonsten habe ich natürlich versucht, mit möglichst vielen Schweden zu sprechen und habe mir dann dabei vor allen Dingen diejenigen herangeholt, auch mehrheitlich ans Telefon natürlich, die die längste Zeit ihres Sportlerlebens dann eben auch in Kiel verbracht haben. Und das sind dann natürlich Magnus Wieslander, Staffan Olsson, Stefan Löfgren, Markus Alm. Und natürlich, es gibt ja auch einen Heimkehrer in Torhüter Matthias Andersson, der ja erst als Spieler für den THW im Einsatz war und später dann als Torwarttrainer zurückgekehrt ist und auch heute noch für den Verein arbeitet. Dann habe ich natürlich mit ihm auch nochmal ausführlich sprechen können. Genauso natürlich auch wie mit dem Rechtsaußen Niklas Ekberg, der ja jetzt zum Sommer sein THW-Trikot an den Nagel hängt und wieder zurückgeht in seine schwedische Heimat.
Ja, das ist tatsächlich so. Allerdings gibt es ja aktuell auch noch einen anderen Schweden im Trikot des THW mit Erik Johansson. Und ich habe es ja eben schon gesagt, es werden sicherlich weitere Folgen. Ja, diese tragische Geschichte mit Fredrik Larsson, die war mir überhaupt nicht bekannt, muss ich an der Stelle offen zugeben. Aber das ist natürlich etwas, was man dann in deinem Buch auch nachlesen kann und was da genau passiert ist. Und ich würde gerne wissen, welche Geschichte, welche persönliche Geschichte dich von deinen 24 sozusagen selbst am meisten berührt oder mitgenommen hat sozusagen. Also was war die Story, wo du gesagt hast, das ist bei mir jetzt komplett hängen geblieben? Ist natürlich immer das eine, diese ganzen Geschichten dann zusammenzustellen, zu recherchieren, mit den Leuten zu sprechen und die dann aufzuschreiben. Aber es gibt ja auch Geschichten, die einen persönlich besonders berühren und einem in Erinnerung bleiben.
Ja, ganz klar natürlich der erste Schwede, der in Kiel gelandet ist, das war ja dann Magnus Wieslander. Also ich habe damals ja selber Handball gespielt und war in dem Jahr sogar für den THW und bei seiner dritten Mannschaft dann im Tor im Einsatz. Und Magnus Wieslander wurde ja 1990 nach der Weltmeisterschaft in der Tschechoslowakei verpflichtet. Und das war eben auch das Jahr, in dem ich dann noch für den THW und seine dritten Mannschaft in der Bezirksklasse dann gespielt habe. Und deswegen, weil gerade die Bundesligamannschaft dann oftmals auch nach uns an einem Freitagabend um 19.30 Uhr, man muss sich das mal vorstellen, noch trainierte, gab es da entsprechende Berührungspunkte und auch der ein oder andere von uns aus der Mannschaft, der durfte dann da eben auch manches Mal noch mitmachen oder aber man hat die damaligen Bundesligaspieler eben hautnah erleben können.
Wie hast du Magnus Wieslander damals erlebt und kennengelernt? Was war das für ein Charakter, als er mit ja schon Mitte, Ende 20 fast den Weg nach Deutschland gefunden hat? Denn er war ja kein Jungspund mehr.
Er war kein Jungspund mehr und er hat eben auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, um beim THW Kiel Fuß zu fassen. Aber als ihm das gelungen ist und er dann eben aufgrund seiner Fähigkeit, seiner Spielmacherqualitäten das Ruder dann in die Hand bekommen hat, da gab es eigentlich ja für den THW letztlich auch kein Halten mehr. Er war einfach dieser geniale Spielmacher, der es immer verstanden hat, in den entscheidenden Momenten die richtigen Akzente auf dem Spielfeld zu setzen. Und das war etwas, was den THW dann in der Zeit einfach von vielen, vielen anderen Mannschaften dann abgehoben hat. Also zuvor hat ja der THW wie fast alle anderen Teams in der Bundesliga auch auf den osteuropäischen Handball gesetzt und da war dann Wurfkraft gefragt. Da war eigentlich nur ein Haupttorschütze gefragt und jetzt wurde es so, diese Genialität, die beim THW Kiel nach den osteuropäischen Werfern und der Spielkultur, die Marek Panasz, der Pole, eingebracht hat, endlich daraus eine vernünftige Mischung. Und diese Mischung hat den THW, glaube ich, einfach auch sehr, sehr stark gemacht. Und dann kam natürlich dazu, dass sie in Nockaserde Rusic letztlich diesen Trainer bekommen haben, der so erfolgsbesessen ist und der den THW dann dahin geführt hat, wo er lange, lange hin wollte. Und das war dann die erste deutsche Meisterschaft, ich nenne das mal in der Neuzeit, 1994. Sie sind natürlich vorher auch schon mal deutscher Meister gewesen, aber das war dann eben zu Zeiten von Hein Dahlinger. Und das lag dann eben auch schon mal sehr, sehr lange zurück.
Genau, wir sprechen ja tatsächlich über die Neuzeit, weil du ja auch gesagt hast, Magnus Wieslander war 1990 der erste Schwede tatsächlich, der den Weg zum THW Kiel gefunden hat. Das klingt schon ein bisschen kurios, ne, weil man irgendwie die Schweden seit jeher mit diesem Verein verbindet, aber tatsächlich erst zu diesem Zeitpunkt kam der erste dann rüber aus Schweden zum THW. Wie hast du die anderen Schweden danach erlebt und wer sticht deiner Meinung nach heraus, vielleicht nicht unbedingt sportlich, aber aufgrund seiner Persönlichkeit, was du dann auch in dem Buch niedergeschrieben hast?
Ja, also es ist natürlich so, dass mit dem Ende der Laufbahn von Magnus Wieslander hat ja dann Stefan Löfgren die Rolle als Spielmacher dann übernommen. Und sie haben das einfach dann weitergeführt. Diesen Weg, den sie eingeschlagen haben, der eben ja sehr, sehr erfolgreich war. Und diese Spielkultur und vor allen Dingen, dass sie sowohl nach innen als auch nach außen hin immer als Mannschaft aufgetreten sind und ohne Starallüren auf dem Feld agiert haben, das, finde ich, hat den THW letztlich den Erfolg gebracht.
Lass uns an der Stelle nochmal zurückkommen zu Magnus Wieslander, weil das, was du gerade gesagt hast, finde ich, trifft bei ihm so zu wie gefühlt bei keinem Zweiten. So habe ich persönlich ihn kennengelernt. Ein unfassbar freundlicher Mensch, komplett auf dem Boden geblieben, immer nett und immer hilfsbereit auch tatsächlich. Also ist jemand, der auch ja vielleicht mal einen Kontakt herstellt, der auch Dinge ermöglicht, der immer zur Verfügung steht und der ein ganz, ganz besonderer Mensch ist. So habe ich zumindest Magnus Wieslander kennengelernt.
Ja, so habe ich ihn letztlich auch erlebt und wir haben uns dann ja bei der Präsentation des Buches auf dem Spielfeld in der Kieler Halle wieder getroffen und ich fand das eigentlich ganz schön, dass er gesagt hat, ich hätte gar nicht gedacht, dass das Buch so dick wird. Das war so ein kleines, nettes Kompliment, das er dann eben auch tatsächlich nochmal losgelassen hat, auch in seiner humorvollen, trockenen Art, die er ja gerne an den Tag legt.
Ja, tatsächlich, es sind auch 296 Seiten geworden, also es ist kein Taschenbuch.
Es ist auf jeden Fall kein Taschenbuch, nee, genau. Vom Format her ein bisschen kleiner geworden, aber es ist oberhalb der Taschenbuchgröße und hat mit fast 300 Seiten und eben dieser umfangreichen Statistik, die ich ja eben dann zusätzlich in der von dir angesprochenen Recherchearbeit noch mit eingefügt habe, weil mich einfach auch interessierte, wie viele Schweden sind eigentlich bis heute in der Handball-Bundesliga auf dem Spielfeld gewesen. Und mein Kriterium war dabei, dass ich halt rausgesucht habe, entweder haben sie diesen Weg aus der Heimat, also aus ihrer schwedischen Heimat nach Deutschland angetreten, oder sie sind aus einem europäischen Ausland in die Bundesliga gewechselt. Und da habe ich 120 Schweden ermittelt. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr bemerkenswerte Zahl seit 1990 eben, weil Magnus Wieslander, wie gesagt, war der Erste.
Tatsächlich, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass vorher vielleicht mal ein anderer Schwede sogar in der Bundesliga gespielt hat, aber...
In der zweiten Liga war es soweit. Deswegen, es sind ja eben auch ein paar Schweden rübergegangen, die anfangs erst in der zweiten Liga gespielt haben. Also ein Staffan Olsson hat ja auch erst in der zweiten Liga angefangen, bevor er dann im noch späteren Alter, als es Magnus Wieslander war, ja dann zum THW gekommen ist.
Ja, zu Staffan Olsson passt in dem Sinne dann auch komplett der Name des Buches Alter Schwede. Mir gefällt übrigens das Cover sensationell gut, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Kannst du uns bitte erklären, wie es dazu gekommen ist? Da ist ja so ein Wikingerschiff zu sehen mit THW-Flagge und dem Zebra und ein paar Pokalen. Wer hatte die Idee dazu? War das deine eigene oder hattest du einen Grafiker? Weil ich finde, das ist großartig umgesetzt, muss ich einfach mal sagen.
Ja, vielen, vielen Dank. Also die Idee stammt tatsächlich von mir, aber natürlich habe ich einen guten Zeichner dafür gewinnen können. Ingo Nikolaisen hat die Vorlage, die ich ihm sozusagen erstmal so diktiert habe, dann zeichnerisch einfach umgesetzt. Und dabei war mir das eigentlich ganz, ganz wichtig, dass irgendwie ein Wikingerschiff damit ist und dass auf dem Wikingerschiff die ganzen Titel zu erkennen sind. Und weil es ja diese berühmte Anekdote gab nach dem ersten Champions League-Sieg, dass ein Henkel abgebrochen wurde oder zunächst ein Henkel abgebrochen wurde, sollte die große Champions League Trophäe natürlich dann eben auch an dem Segel hängen. Und das hat Ingo Nikolaisen für meinen Geschmack sensationell gut umgesetzt. Und ja, weil auch immer gerne an der Förde von der Kiellinie gesprochen wird, passte das eben letztlich auch dazu, dass man das titelmäßig dann soweit ein bisschen kombiniert hat. 24 Zebrastreifen an der Kiellinie und die Bälle, die dann eben an der Förde schwimmen und die Kiellinie, die er eben auch zeichnerisch noch dargestellt hat, die passt einfach perfekt zu diesem Buch. Also ich hatte Gänsehaut, als ich den Entwurf das erste Mal gesehen habe.
Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Muss ich wirklich betonen. Also ich finde es wirklich extrem gelungen. Und ja, nochmal, es heißt Alter Schwede, 24 Zebrastreifen an der Kiellinie, 296 Seiten, erschienen im Verlag Tradition. Und ihr bezahlt für die Softcover-Variante 21,99 € und für das Hardcover 27,99 €. Und es gibt auch ein E-Book, das kostet nur 5,99 €. Aber ich finde immer, bei solchen Büchern sollte man das Ding in der Hand halten. Das ist aber nicht das einzige Buch mit Bezug zum Handball, das du geschrieben hast, Jörg.
Genau so ist es. Also ich habe zuvor ja dann die Biografie mit Klaus-Dieter Petersen gemacht, der ja nun eben auch eine ganz, ganz große Ikone des Handballs in Kiel geworden ist. Und der für ihn wirklich sehr, sehr zutreffende Titel, Das Herz muss voller sein als die Hose, das haben wir für meinen Geschmack total gut umgesetzt.
Was macht denn den Menschen Klaus-Dieter Petersen so besonders? Er ist ja immer im Hintergrund irgendwie, ne? Also man kriegt nicht viel von ihm mit, er ist ja weiter im Handball tätig, aber irgendwie unterm Radar.
Naja, also er ist schon noch sehr, sehr intensiv für den THW Kiel dann im Einsatz. Als Nachwuchskoordinator leitet er auf dem Campus die ganzen Mannschaften an, die eben dann von der U15 bis zur U23 das entsprechende strukturelle Training und das ganze Programm dann auch durchlaufen. Und er selber ist sich auch nicht zu schade, früh morgens mit aufzustehen und mit den Jungs die erste Krafteinheit zu machen. Und dann gibt es auch sogar selbstgebackene Eier von ihm und ein gemeinsames Frühstück, bevor die Jungs dann zur Schule gehen. Also ich bin selber morgens einmal nach Altenholz gefahren und habe mir das angeguckt, wie fleißig die Jungs dann zur harten Rockmusik ihre Einheiten dann, ihre Krafteinheiten machen und dann ein Kraftfrühstück anschließend dann auch mit Teddy zusammen einnehmen.
Also auch da gibt es, glaube ich, einiges zu lesen in diesem Buch. Was sticht da sonst heraus? Also was ist das ansonsten für ein Typ?
Er ist einfach derjenige, der den Kampf nochmal besonders geprägt hat in Kiel. Also dieses Never Give Up und einfach auch keine Angst zu haben. Und daraus ist ja quasi auch der Titel entstanden. Also Herz, Leidenschaft, Begeisterung für diesen Sport. Das ist eben das, was er auf dem Spielfeld eben auch immer wieder von der ersten bis zur letzten Minute ausgelebt hat. Oder eben auch den anderen noch vorlebt.
Jetzt sollten wir vielleicht auch noch dazu erwähnen, nachdem du zwei Handballbücher geschrieben hast, du hast auch andere Sportbücher schon geschrieben, aber primär halt diese beiden für uns hier bei Kreisab interessant. Du bist Sportredakteur bei der Dithmarscher Landeszeitung und mal ebenso nebenbei ein Buch schreiben, ich kenne das aus eigener Erfahrung, ist alles andere als leicht, es frisst viel Zeit. Aber dürfen wir denn in Zukunft mit weiteren Büchern von dir rechnen?
Also zum einen bin ich erst seit kurzem Sportredakteur bei der Dithmarscher Landeszeitung. Ich bin sozusagen hier ein Spätberufener, der nach 30 Jahren Freiberuflichkeit nochmal eine feste Stelle bei Boyens Medien bekommen hat. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich, weil gerade dieses Dasein als freier Journalist, das hat schon enorm viel Kraft gekostet. Und ich musste mich ja mehrfach während dieser Zeit immer wieder neu erfinden. Und daraus sind ja sozusagen diese Ideen und diese Bücher dann eben auch entstanden. Und mein Erstlingswerk war ja das Buch mit Kirsten Bruhn, Mein Leben und wie ich es zurückgewann. Das habe ich ja dann noch in einem Verlag veröffentlicht. Ich nenne diesen Namen nicht, weil die Kollegen es bis heute nicht fertiggebracht haben, mir das Honorar dafür trotz vertraglicher Zusicherung zu überweisen. Die sind also lieber in die Insolvenz gegangen, um dann unter einem neuen Namen das gleiche Produkt nochmal wieder aufzumachen und dann eben entsprechend auch zu vermarkten. Und das war meine größte Niederlage in dem Bereich, die ich bisher erlitten habe. Und leider Gottes war es auch so, dass die Rechtsprechung mir trotz aller möglichen Titel, die ich habe, bisher nicht hat helfen können, dass ich dann zu meinem Salär gekommen bin. Und deswegen bin ich später auf die Idee gekommen, diese Bücher ausschließlich nur noch im Selbstverlag dann mit dem Hamburger Verlag Tradition zu machen. Da bin ich zwar selber erstmal in die Vorauslage gegangen und habe Lektor und die ganzen Kosten und auch Werbemaßnahmen finanziert, aber dann bei den Verkäufen eben auch entsprechend partizipieren können.
Das ist auch wichtig. Du hast außerdem noch ein Buch geschrieben über den ehemaligen Fußballprofi Stefan Schnorr, der beispielsweise beim HSV gespielt hat und ich meine auch beim VfL Wolfsburg. Aber trotzdem, ich muss die Frage wiederholen, Jörg. Dürfen wir in Zukunft, auch wenn du jetzt bei der Dithmarscher Landeszeitung angestellt bist und natürlich da auch einen normalen Tagesablauf hast, nochmal mit einem Handballbuch von dir rechnen? Muss der nicht unbedingt einen THW-Bezug haben?
Nee, also aktuell würde ich sagen, konzentriere ich mich jetzt erstmal tatsächlich auf die Redakteurstätigkeit und setze das fort, was ich eben auch mein ganzes Sportlerleben, mein ganzes Journalistenleben mit Begeisterung gemacht habe, Geschichten schreiben, eventuell auch dazu fotografieren. Und vielleicht ist es dann so, dass ich, wenn ich irgendwann mal in den Ruhestand eintrete, die ein oder andere Idee nochmal auf die Umsetzung wartet. Vielleicht sind dann eben auch nochmal ein paar Schweden beim THW Kiel dazugekommen, sodass das Buch dann nachher heißen könnte 30 Zebrastreifen an der Kiellinie. Aber damit würde ich mir tatsächlich noch ein paar Jahre Zeit lassen.
Ja, da bin ich aber jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte gehofft, dass spätestens in 2 Jahren irgendein neues Buch von dir erscheint. Trotzdem herzlichen Dank, Jörg. Freut mich sehr, dass du mit dabei gewesen bist und uns einen kleinen Einblick gegeben hast in dein neuestes Werk. Alter Schwede, 24 Zebrastreifen an der Kiellinie. Wie gesagt, 296 Seiten erschienen im Verlag Tradition. Das könnt ihr euch sehr, sehr gerne mal zulegen. Und ich glaube, dass wir hier bei Kreisab nicht nur dieses Buch ja logischerweise schon vorgestellt haben, sondern etliche andere auch, und ich bin mir sicher, dass weitere dazukommen werden in der näheren Zukunft. Das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe, und ich freue mich auch darüber, falls ihr den sozialen Kanälen von Kreisab folgen solltet, und zwar bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem auch bei Instagram. Das wäre eine tolle Sache, und toll wäre es natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder mit von der Partie seid. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis dahin und bis zur kommenden Ausgabe. Tschüss zusammen.